Lydia Raftgiger, drittes Kapitel, eine schlaflose Nacht, zweiter Teil. Nach dem Rückblick gehen wir wieder an den Abend nach seinem Gespräch von Kurt und Lydia im Zusammenhang mit dem gestrigen Besuch aus Poppelsdorf. Während also Vonna und Kurt gegenseitig immer wieder neu entdecken, wie sie sich doch gleichen in Geist, Herz und Seele und die vier älteren Kinder an der Schulaufgabe sind, probiert Lydia, sich zu konzentrieren auf ihre Beschäftigung mit dem Haushalt und dem Bäuli, und sie könnte nicht sagen, was sie davon mehr ablenkt aus dem oberen Stock, ob Stille, ob Geräusch von seltenem Stuhlrücken und Schritt oder von Stimmen ohne verständliche Worte. Der fünfjährige Paul ist am Zeichnen und will seiner Mutter den gefürchigen Böhlimann zeigen, hofft auf ein Lob, aber sie hat den Kopf neumen anders und macht ungeduldig. Ich muss mich jetzt konzentrieren, bedauert es aber sofort und muss jetzt ihres Bubli trösten, vor sie weiter die Möbel abstauben. Schliesslich gibt's dann auch für die Hausfrau Feierabend. Lydia liegt im Bett und sucht den Schlaf, weil sie am anderen Morgen früh auf muss und ausgeschlafen, wach und frisch ihres Tagwerk wird anpacken, aber in ihrem Kopf denkt's und denkt's. Wenn das wenigstens etwas brächt, aber es ist immer nur das gleiche Lied, das im Hirn um und um liert. Hätte doch da, warum habe ich auch nicht? Wegen was bin ich so blöd gsi? Für was habe ich da bloß? Immer wieder kommt er den Abend vor, dortsmal, wo der Kurzi in sein Studierzimmer bittet, ihr den Stuhl am Tisch für die Seelsorge vis-à-vis von seinem Sitz anbietet, eine Kerze anzündet und in die Mitte stellt und mit ernstem Gesicht und besorgter Miene anfängt. Es tut mir leid, müssen zu sagen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir zwei zusammen eine schmerzliche Sache mühen, mit Besinnung auf Jesus Christus anschauen und besprechen. Amig, wenn die Erinnerung die Lydia heimsucht, wird sie wieder geschmucht und sie spürt die schwere Last im Bauch, wo er den Schnuf zusammenschnürt. Präzis wieder so, wie sie da schon während der Einleitung gespürt hat, und sie ist er jetzt wieder, sie gehört in seine Stimme. Du kennst ja die Vonna, weisst, sie ist doch amig in der Bibelferie gsi, im Gut von Trudi und Max Schultes auf dem Horgenberg. Natürlich hat Lydia die Yvonne von Parül kennt. Natürlich hat sie gemerkt, was zwischen den beiden los ist. Sie hat sich auch an ihre Verstimmungen erinnert und wie ungeschickt sie die ausgedrückt hat, auch ohne dem Kurt sie's. Sicher hast du gemerkt, dass die Vonna theologisch ganz auf meiner Linie ist und dass wir uns auch sonst gut verstehen. Die ehemalige Krankenschwester hat ja schon lang ein kurzes Büro verwaltet und überhaupt seine Arbeit redigiert gehabt, natürlich in enger Durchführung. Womöglich hat ja die Lydia schon vor dem Kurt gespürt, dass er verliebt ist in die Yvonne. So etwas merkt die Frau ja gleich. Es wäre nicht nötig gewesen, dass er den Weg um den Brei herum hätte, während die Kerzenflamme sein Gesicht zeigt und beim Flackern entstellt, bis er rausrückt mit: Ich sehe nur noch eine Lösung. Die Wonna zieht als Hausgenossin zu uns. Auf diesen Satz hin kommt sich Kurts Ehefrau vor, wie wenn der Boden unter ihren Füßen nachließ und sie in ein Loch abstürzte. Was für Argument, das er einmal gebracht hat, und wie er die sogenannte Notlösung schon in alle Details ausdenkt und vorgelegt hat, das weiss Lydia nicht mehr, wenn sie es da überhaupt hat können aufnehmen, so verdattert, wie sie war. Gleich, dass sie einen Weg hat gesehen, wie es halt gekommen ist. Jetzt könnte sie sich die Haare ausreissen. Da hätte sie müssen standhaft sein. Da hätte sie sich müssen wehren. Aber wie? Nicht einmal jetzt kennt sie die richtigen Worte. Es ist zum Heulen. Gegen den Professor, gegen den Pfarrherr, wo ihr Mann ist, gegen den mit seinem gelehrten Maul, mit seinem christlichen Wortschatz, mit seiner noblen, altruistischen Haltung. Gegen den hat sie doch keine Chance. Kommt sie nie auf, nie, nie. Wie könnt sie ihm sagen, denkst du denn nicht an deine Frau? Wenn er schon zum Voraus gesagt hat, ich weiss, wie dir das muss wehtun, und es plaget mich selber wie verrückt. Wie kann sie ihm vorwerfen, ist das dein Dank, wenn er ihr selber aufzählt, wie sehr er in ihrer Schuld ist? Wie kann sie ihn an sein Versprechen in den Kleinen erinnern, wenn er erklärt, ich studiere mir die längste Zeit schon meinen Kopf aus, wie ich meine Verpflichtungen dir gegenüber kann erfüllen und komme einfach nur auf die Lösung, bin aber gern parat, falls du einen besseren Vorschlag hast. Wie soll sie ihm einen Vorschlag machen, wenn er an den Weg überzeugt ist, dass er nicht nur der Wonna präzis gleich verpflichtet ist wie die Lydia, sondern dass er seiner Sendung als evangelischer Theolog und Christenmensch fast noch mehr muss nachkommen und dass dieses nur zusammen mit der Yvonne von Parül möglich sei. Was soll sie einfache Organistin dem Herr Professor entgegnen, wenn der ihr seine Gewissensnot vorhebt? Der Weg hoffnungslos ist ihre Situation, dass sie sich völlig hilflos vorkommt. Öppe wie im Zirkus die Artistin, die am Boden liegt und keinen Mucks kann machen, bis der mächtige Elefant, der sorgfältig ein Fuß unter anderem schwer abstellt, über sie gestiegen ist. Dass der Kurt auch immer muss Recht haben. Ihre Füße verkrampfen sich, ihre Arme sind ganz angespannt, der ganze Körper und ihr Herz klopft an die Brust. Wut ist da, ja, Wut. Die Wut ist wie die von einem Mädchen, die täubelt und nicht kann sagen, warum. Das macht ihr Angst. Wie manchmal schon ist sie die Küche Geschirr verschlagen, wie manchmal hat sie ihre Wut rausgelassen an einem von ihren 5 Kindern, wegen einem Fehlerli, wegen nichts und wieder nichts. Und wie schämt sie sich nachher über ihre Wut, die Wut, die sie niemandem sagen kann, und ihr niemand zugesteht, weil sie die Wut nicht begründen kann. Wem könnte sie sagen, ich bin wütig, weil ich im Unrecht bin? Wer soll das verstehen? Wer kann sie verstehen? Ihre Mann, ihre nahtraute Ehegatte. Eben der versteht sie ja nur zu gut. Eben ist gerade er so voller Verständnis, wo sie ins Unrecht versetzt. Aber die Wut ist da, und die packt Lydia und lässt sie täubeln unter der Bettdecke und drückt ihr ein Schluchzen raus, wo sie jetzt nicht mehr zurückhebt. Sie lässt ihre Tränen fliessen, bis sie erschöpft vergisst, wo sie ist, bis eine Art Nebel über ihre Augen sinkt und bis sie kann im Schlaf versinken mit dem Bild von ihrem 7-jährigen Anneli, wo so begeistert von der Schule erzählt hat. Am anderen Morgen verwacht sie aus einem Traum im Gefühl, sie sitze noch an Orgeln und sichere, sie hätte müssen einen Choral ab Platz spielen, aber ihre Pfarrer hätte ihre Noten weggerissen, ihre vorgeworfen, die hätte sie gestohlen. Sie überlegt, was der Pfarrer da will, das sei doch ihre Konfirmationspfarrer gsi, bis sie ihr Schlafzimmer erkennt und wieder ganz wach ist. Soweit der zweite Teil vom dritten Kapitel. Mit dem vierten Kapitel geht's später weiter.